Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de.
Startup Insider Daily. Interview.
Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Dirk Hörig ist bei uns zu Gast, der CEO und Co-Founder von Commerce Tools. Ist ein echt krasses Unternehmen, ist eine echt krasse Geschichte und wir sind sie natürlich mal sehr ausführlich durchgegangen, denn das Unternehmen ist gerade zum jüngsten deutschen Unicorn gekürt worden, hat gerade eine 140 Millionen Dollar Runde abgeschlossen, sucht gerade fast 400 Mitarbeiter und ist mit 1,9 Milliarden bewertet worden. Also das alleine sind schon tolle Eckdaten. Wir haben natürlich auch gesprochen über den ganzen E-Commerce-Markt, wir haben darüber gesprochen, wie man ein großes Unternehmen aufbaut und wir haben auch über eine Übernahme gesprochen, die Dirk und sein Team gerade vorgenommen haben. Also jede Menge Themen, deswegen haben wir auch sehr ausführlich gesprochen. Ich hoffe, ihr seht es uns nach, aber es ist wirklich ein richtig cooles Unternehmen und ein richtig cooles Thema. Bevor wir loslegen, kurz noch der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr begrüßt meine liebe Kollegin Nina Weidenauer mal wieder 3 junge Unternehmen, die sich im Rahmen der Reihe junge Startups vorstellen. Ihr wisst ja, wir haben ein neues Format ins Leben gerufen. Jede Woche stellt Nina 3 oder 4 Unternehmen vor, die alle relativ jung sind. Ich glaube, maximal 2 Jahre, maximal ein Investment von 1 Million Euro eingesammelt haben bis dato und natürlich vor Unternehmergeist und Euphorie nur so strotzen, total motiviert sind bis in die Zähnenspitzen. Also es lohnt sich total, da nachher reinzuhören. Da kann man sich auf jeden Fall inspirieren lassen. Von daher lasst euch das nicht entgehen und empfehlt es gerne weiter. Ihr wisst ja, wir versuchen so viele Leute wie möglich zu erreichen, einfach weil wir glauben, diesen Entrepreneurial Spirit, den sollten möglichst viele Leute mal mitbekommen haben. Von daher, falls ihr jemanden kennt, der vielleicht mal reinhören sollte bei uns, gerne, gerne weiterempfehlen. Vielen Dank dafür und ja, jetzt genug der Vorrede. Kurz noch die Verbraucherhinweise und dann, wie gesagt, endlich Dirk Hörig, der CEO und Co-Founder von Commerce Tools.
Startup Insider Daily. Interview.
Ja, super. Ich bin verbunden mit Dirk Hörig. Er ist der CEO und Co-Founder von Commerce Tools. Hallo Dirk.
Hallo Jan-Thomas, grüß dich.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und erstmal wirklich, ich bin total beeindruckt von dem, was ihr da macht. Glückwunsch nochmal zu der Finanzierungsrunde, auch wenn sie schon ein paar Wochen her ist. Aber Excel ist bei euch eingestiegen, ne?
Ja, genau. Also wir haben das im September unter Dach und Fach gebracht, die neu mit hinzugeholt. Wir hatten vor 2 Jahren unseren ersten amerikanischen Investor mit Insight an Bord geholt und uns dann jetzt entsprechend noch weiter verstärkt mit ein bisschen Silicon Valley Power.
Und um das mit Zahlen zu unterfüttern, ich habe mal bei Crunchbase geguckt, 308 Millionen Dollar sind insgesamt reingeflossen ins Unternehmen. Das ist schon der Hammer.
Insgesamt ist es wahrscheinlich knapp so. Da muss man sagen, in der Zahl ist auch, glaube ich, ein bisschen Secondary mit drin, damals gegenüber der Rewe-Gruppe, ohne da jetzt zu sehr in die Tiefe zu gehen. Also ich glaube, dass tatsächlich der Cashflow bei uns drin ein kleines bisschen sogar niedriger ist. Und ich kann auch sagen, das meiste davon ist tatsächlich auch noch bei uns auf der hohen Kante. Aber ich gehe davon aus, dass wir das noch für weitere Investments benötigen werden.
Die Rewe-Gruppe habe ich mir tatsächlich rausgeschrieben. Da wollte ich gleich nochmal 1, 2 Fragen zu stellen. Aber lass uns mal vielleicht einen Schritt zurückgehen nochmal kurz mal, wie hat es angefangen und vor allem, was macht ihr denn genau für die, die euch nicht kennen? Weil ich, du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, wahrscheinlich kenne ich euch auch, wenn ich bestelle, aber nehme das gar nicht so richtig wahr, ne?
Ja. Genau, also vereinfacht, ganz klassisch würde man sagen, wir sind ein Shop-System, so hätte man das zumindest früher genannt, also die Technologie, Software, die Unternehmen kaufen, um im Online-Handel sich dort hochwertigen Shop bauen zu können. Das Ganze ist heutzutage nur ein bisschen komplizierter, als es früher war. Ganz grob kann man sagen, dass wir eigentlich unseren Kunden dabei helfen wollen, das beste Shopping-Erlebnis auf allen Einkaufskanälen zu ermöglichen. So, und wenn wir uns anschauen, wie das angefangen hat, weil das erklärt es vielleicht am besten. Wir haben uns 2010 war es überlegt, ob wir nicht eine neue Shop-Technologie bauen sollten. Und warum war das so? Uns hat ein paar Sachen sind uns aufgefallen. Zum einen, dass durch den Launch des iPhones ein paar Jahre vorher, nämlich 2007, die Nutzung des mobilen Internets rasant zugenommen hat. Das war 2010 zwar immer noch eine vergleichsweise geringe Zahl, aber bedingt durch die Pandemie, würde ich mal sagen, kennt sich jetzt jeder, glaube ich, mit Exponentialrechnung aus. Man hat gesehen, dass diese Zahl sehr, sehr schnell angestiegen ist. Und wir haben hatten die Theorie, dass gesagt haben, Mensch, irgendwann wird das Smartphone wahrscheinlich im Bereich Shopping, zumindest für B2C und vielleicht auch im B2B-Umfeld, mindestens mal genauso relevant wie der Desktop-Computer, vielleicht sogar wichtiger. Und da kommen noch viele andere Geräte und Anwendungsfälle hinzu und das wird unser Leben nachhaltig verändern. Und da gab es auch einen sehr, sehr schönen Artikel zu der gleichen Zeit, als wir an dieser Idee gebastelt haben im Wired Magazine. War das Cover der Ausgabe The Web is Dead und wenn man es umgedreht hat, dann hieß es Long Live the Internet. Und da ging es eigentlich in dem ganzen Magazin darum, wie sich unser Leben wahrscheinlich ändern wird durch die Nutzung des Smartphones. Und wenn man sich das jetzt heute anschaut, WhatsApp, Instagram, TikTok, gut, das sind jetzt alles so ein bisschen Social-Media-Plattformen, aber auch viele andere Anwendungsfälle, leben und arbeiten wir heute doch sehr, sehr anders als vor 10 Jahren, obwohl dieser Zeitraum gar nicht so gering war. So, und darauf rückblickend haben wir uns gefragt, Mensch, sind die Shop-Plattformen, die wir in der Vergangenheit gebaut hatten, und wir hatten früher eine Agentur und waren auch mit dem einen oder anderen Shop-System her, Hersteller der ersten Generation enger verbandelt, haben uns gefragt, ist das überhaupt der richtige Ansatz oder ist es die richtige Problemlösung, hat sich die Frage hier nicht verändert. Und wir haben gesagt, wir brauchen, glaube ich, etwas, was skalierbarer ist, weil der Onlinehandel wird rasant wachsen, das wird deutlich komplizierter, wenn es dort im Bereich Infrastruktur geht. Es muss viel flexibler werden. Die Anforderungen werden sich regelmäßiger ändern und man weiß eigentlich gar nicht mehr, wie die Kunden morgen einkaufen. Und wenn ich da irgendwie mitspielen möchte in diesem Wettbewerb, dann muss ich mich da schnell anpassen können. Und ich möchte doch eigentlich auf allen Kanälen, denen, die es heute schon gibt und die morgen noch dazukommen, eine Art E-Commerce-Betriebssystem haben, womit ich das kanalübergreifend einfach ermöglichen kann. So, und das macht natürlich primär nur Sinn für größere Unternehmen. Also wir haben gesagt, okay, das ist vor allem, wenn ich schon ein gewisses Umsatzvolumen erreicht habe, eine gewisse Geschäftskomplexität habe, dann habe ich doch all diese Anforderungen, dann bin ich im Wettbewerb zu Amazon, bin dem gegenüber aber technisch benachteiligt und können wir den Kunden da nicht etwas geben, was die auf ein gleiches Level halt hebt, womit sie ähnlich gerüstet sind, ähnlich mit den Tools ausgebaut sind, wie es irgendwie ein Amazon vielleicht ist oder ein Walmart oder hier in Deutschland ein Zalando oder so, und die mit vergleichbaren Technologien arbeiten können.
Ich finde das wirklich sehr, sehr spannend, wie ihr da vorgegangen seid. Haben sich denn diese ganzen Wetten erstmal bestätigt? Also was ich spannend finde, in den Nachrichten oder Artikeln, die ich über euch gelesen habe, vergleicht ihr euch mit sehr vielen großen Namen. Da fallen so Namen wie Salesforce, Shopify, SAP sogar habe ich auch gelesen. Ja, ist das so der Kosmos, in dem ihr euch mittlerweile messt?
Also mittlerweile schon. Und ich glaube, wenn man sich da anschaut, wer bei uns Kunde ist, kann ich sonst gleich da noch mal ein paar Namen nennen und auch das Wachstum, dann sind wir da mittlerweile, muss man sagen, jetzt 11 Jahre später, tatsächlich da angekommen. Das war natürlich 2010 überhaupt nicht dran zu denken. Ich würde auch sagen, soweit ist unsere Vision auf vielleicht unternehmerischer Ebene oder was den Umsatz angeht, gar nicht gegangen. Sondern damals hatten wir gesagt, wir möchten ein Produkt bauen, das wir glauben, besser geeignet ist als alles, was bisher davor geschaffen wurde. Nicht für das ehemalige Problem, also ich möchte irgendwie Sachen online im Internet verkaufen und so aussehen wie Amazon, das war halt die erste Generation der Shop-Systeme, sondern für dieses Problem der Flexibilität, Skalierbarkeit und des kanalübergreifenden Verkaufs haben wir gesagt, da brauchen wir eine andere Lösung, die sich komplett differenziert von allem, was am Markt da war. Und wenn wir das gut machen, dann hat dieses Produkt eine Chance, sich am Markt relevant durchzusetzen. So, und dieses relevant haben wir jetzt nicht irgendwie mit Umsatzzahlen oder so definiert. Aber wenn man sich jetzt anschaut, auch was die Analysten sagen, irgendwie ein Gartner, ein Forrester, eine IDC, dann sind wir mittlerweile eigentlich in der Top 3, Top 4, je nach Report irgendwo zu sehen. Und auch wir sehen bei uns natürlich im Vertrieb, wenn wir da einen neuen Kunden gewinnen, das kann in den USA eine Lululemon sein oder ein Tiffany's oder ein AT&T oder hier in Deutschland, ob es ein Flaconi ist oder wir haben relativ viele Automotive-Kunden hier auch, eine VW, gesehen, ja. Eine BMW, eine Porsche und Co. Oder auch jüngere Unternehmen wie eine Berlin Brands Group oder so. dass wir uns da schon sehr, sehr gut durchsetzen und, glaube ich, auch schneller wachsen als eigentlich der Markt.
Und wenn man jetzt mal so ein VW, ich kann mir ja vorstellen, das sind extrem lange Entscheidungszyklen, die da passieren. Ne? Was ist dann für die hinterher wichtig? Ich meine, es gibt ja auch sowas wie Spryker, dann, ich weiß gar nicht, SAP und Salesforce kenne ich jetzt zu wenig in dem Segment, also wie tief die da drin sind. Aber vielleicht kannst du mal so die wichtigsten Kriterien nennen, nach denen sich ein VW für euch entschieden hat?
Ja, also das, was sich, glaube ich, grundlegend geändert hat in den letzten Jahren, ist, dass Unternehmen selbst, egal ob sie jetzt Handelsunternehmen sind oder Hersteller, viel digitaler und auch intern mit viel mehr Know-how ausgestattet sind, als sie es irgendwie noch vor 10 Jahren halt waren. Das bedeutet, dass sie sich mit den Technologien, die sie einsetzen, sehr intensiv auseinandersetzen und auch auseinandersetzen können. Und ich vergleiche das immer damit, dass irgendwie gefühlt, das ist vielleicht ein bisschen zu plakativ, vor 10, 15 Jahren, wenn man es da mit einem CTO oder CIO zu tun hatte, dann war das, wenn man es jetzt etwas stereotypisch überzeichnet, jemand, der irgendwie einen Leatherman am Gürtel getragen hat und vielleicht zu leicht mit dem Hausmeister rein optisch zu verwechseln war. Heute ist es dann eine junge Dame, Ende 30er, die vorher 8 Jahre lang irgendwie eine Cloud-Abteilung von Google geleitet hat. So, und das heißt, die kennen sich sehr, sehr gut aus und testen auch die Lösungen viel, viel intensiver, als sie es vielleicht in der Vergangenheit in der Lage waren. Und das, was uns schon ausgezeichnet hat, ist, dass wir alles sehr transparent zur Verfügung gestellt haben. Also jeder kann sich über unser Produkt informieren, kann es eigenständig, selbst ohne mit uns in Kontakt zu treten, ausprobieren. Und eigentlich, wie man es aus dem SMB, also dem Geschäft mit kleineren Kunden kennt, haben wir das eigentlich auf den Enterprise-Bereich umgemünzt. Und das hat da sehr, sehr große Vorteile, weil unsere Kunden mit der Technologie schon sehr vertraut sind. Und wenn man jetzt sich anguckt, was macht das für ein VW aus, was ist denen da sehr wichtig, dann sind es vor allem 3 Themen erstmal. Das eine ist, es muss möglichst skalierbar sein. Und das bedeutet, dass ich nicht eine Technologie nehme, die ich schon vor der Cloud hatte und dann einfach nur auf die Cloud drauf gesetzt habe, weil das wäre einfach nur Hosting, sondern dass es tatsächlich Technologien sind, die innerhalb beispielsweise einer Google Cloud oder einer AWS von Amazon auch direkt drin entwickelt wurden, um diese Skalierbarkeitsvorteile entsprechend nutzen zu können und da auch maximale Effizienz zu erreichen. Und der zweite Teil ist, dass sie hohe Flexibilität möchten. Die möchten mit ihren eigenen Entwicklern sehr, sehr schnell darauf arbeiten können in ihrer Umgebung und sehr schnell Anpassungen vornehmen. Kunden bauen heute eher Produkte und eigene Plattformen, während sie früher das Ganze als Service genutzt haben. So, und dann ist der dritte Punkt, natürlich ein gewisses Level an Sicherheit. Einmal Größe vom Unternehmen, als aber auch natürlich der Sicherheit und Architektur, die der Dienstleister zur Verfügung stellen kann. So, warum ist das für eine VW wichtig? Es geht halt nicht mehr nur noch darum, jetzt irgendwie einen Ersatzteilshop oder einen Merchandising-Shop zu machen. Das ist weiterhin wichtig und wird auch umgesetzt. Aber nehmen wir mal aus dem VW-Konzern Audi als Beispiel, um auch neue Funktionalitäten und neue Geschäftsmodelle eventuell zum Beispiel ins Auto zu bringen. Audi hat da das Feature on Demand. Damit kann ich zusätzliche Dienstleistungen, Funktionalitäten für ein Auto, das ich geleast oder gekauft habe, während der Fahrt hinzubuchen. Ähnlich wie ein Subskriptionsmodell. Bei manchen Modellen kann das zusätzliche PS sein. Bei anderen Modellen zusätzliche Funktionen, wie dass eine neue Blinkerfunktion hinzukommt. Ich kann das Entertainment-System updaten. Und das sind dann neue Geschäftsmodelle, die sich außerhalb eigentlich der klassischen Shopping-Experience zumindest bewegen. Wir sagen, hier brauchen wir etwas, was deutlich flexibler ist. Aber wir möchten auch nicht für jedes Problem ein eigenes System hier bauen, sondern wir hätten gern ein digitales Betriebssystem für den Onlinehandel unten drunter. Und ob wir dann damit E-Commerce im Fahrzeug machen, die Online-Vorbestellung, den Direct-to-Consumer-Fahrzeugvertrieb, Ersatzteile, Merchandising, das möchten wir dann alles darüber flexibel ausgestalten können.
Aber es klingt ja mega komplex, was du gerade beschreibst, ne? Das klingt nach so einem richtig dicken Schweizer Taschenmesser. Wie kann man denn da überhaupt Herr der Lage bleiben?
Ich glaube, das ist es gar nicht mal so sehr. Die einfachste Analogie meiner Meinung nach ist immer noch im Spielzeugbereich. So hatten wir uns das damals auch vorgestellt, als wir in der Entwicklung waren, wo wir gesagt haben, Mensch, Früher, da hatten wir nur Playmobil. Und Playmobil ist ein super Spielzeug. Das ist klasse und auch genau auf ein Problem ausgerichtet oder auf einen Anwendungsfall. Wenn mir jetzt aber irgendwie das Fahrzeug nicht gefällt oder die Kutsche und ich möchte daraus eine Raumfähre bauen, dann geht das nicht. Dann breche ich das Ganze kaputt. Und in dieser, was sich ja geändert hat, schon lange vor der Pandemie war, man wusste nicht mehr, was morgen kommt. Geschäftsmodelle sind sehr, sehr schnell neue entstanden, andere verworfen wurden. Und wenn ich dabei sein möchte und mitspielen will, dann muss ich sehr, sehr schnell zumindest reagieren können und im besten Fall kann ich sogar agieren. Wir haben gesagt, naja, was ist denn, wenn wir die Shop-Technologien, die wir vorher als Playmobil gebaut haben, wenn wir die jetzt als Lego-Bausteine zur Verfügung stellen? Und auch ähnlich wie Lego-Bausteine, packen wir die in Tüten zusammen. Das kann man sich dann so vorstellen, dass es eine Tüte gibt, die stellt dann alle Funktionalitäten rund um den Kunden zur Verfügung. Und das, was man dann als Nutzer beispielsweise unter dem Mein-Konto-Bereich nachvollziehen kann an Funktionalitäten oder alles, was um den Produktkatalog an Funktionalitäten bereitgestellt wird oder alles rund um Warenkorb-Funktionalitäten, Steuerberechnungen, Discounts hinzufügen, internationale Versandkosten berechnen. Und dafür gibt es ganz, ganz viele einzelne kleine Steine, die dann auch nochmal einzeln beschriftet sind mit Anleitungen. Und dadurch kann ich dann sehr, sehr viel schneller mir neue Sachen bauen, Sachen ausprobieren und die auch sehr schnell erweitern und eigentlich täglich neue Funktionalitäten meinen Kunden zur Verfügung stellen und so für die relevant bleiben.
Aber ist es trotzdem nicht so, dass die Kunden bestimmten Profilen folgen müssten? Also, dass ihr in bestimmten Sektoren vielleicht irgendwie, weiß nicht, eine gewisse Domain-Expertise aufbauen müsst? Weil ich stelle mir das jetzt so vor, ihr seid irgendwie so eine bei der Formel 1 so ein Boxenstopp und da kommt die ganze Zeit ein Fahrzeug angefahren, von dem ihr vorher gar nicht wisst, wie es aussieht und ihr sollt trotzdem schnell sein. Wie kriegt man das denn hin?
Das ist gar nicht so kompliziert, weil die Entwickler heutzutage ohnehin mit diesen ganzen Cloud-Technologien arbeiten.
Okay.
Es hostet ja keiner mehr selber irgendwie im Keller vom Bürogebäude in einem kleinen Rechenzentrum, sondern die arbeiten ohnehin mit den Technologien, die irgendwie in Google in der GCP-Cloud oder Amazon in der AWS-Cloud bietet. Und wir haben uns dort direkt rein integriert und nutzen eigentlich, und unsere Dokumentation und wie die API gestaltet sind, ist sehr, sehr ähnlich zu dem, was Entwickler schon kennen. Und das hat den großen Vorteil, deswegen ist es nämlich unserer Meinung nach genau andersrum. Als wir die Plattform, vielleicht einen Schritt kurz zurück, als wir es damals gebaut haben, haben wir gesagt, uns sind vor allem drei Sachen wichtig. Zum einen war uns, dass wir gesagt haben, wir möchten etwas, was wirklich nativ in der Cloud ist und hochgradig skalierbar. Wenn ich da, jetzt steht es ja gerade an, eine Black Friday oder Cyber Week halt habe mit sehr hohen Traffic Peaks, dass das Ganze automatisch mitskaliert und dass das Ganze aber auch nachhaltig ist und ich wirklich nur für das zahlen muss, was ich nutze. Das zweite war, dass wir gesagt haben, okay, ich möchte den Handel auf allen Kanälen ermöglichen und auch zukünftige Geschäftsmodelle für unsere Kunden ermöglichen. Ein Shop-System sollte nicht der Innovation im Weg stehen, ganz im Gegenteil, es sollte dabei helfen. Und das dritte war, wir gesagt haben, wir möchten es so einfach wie möglich machen für die Entwickler, dass die mit jeder Programmiersprache arbeiten können und dass deren sogenanntes Onboarding, also die Zeit von, hey, ich schaue mir die Plattform mal an, bis ich kann gut damit arbeiten, kriege da vielleicht noch ein Training, eine Zertifizierung, dass das nicht Monate dauert. Du hattest vorhin ein paar Namen genannt, ich gehe jetzt mal auf die Namen gar nicht weiter ein, aber da gibt es den einen oder anderen großen Anbieter da draußen, da dauert das gut und gerne 6 bis 9 Monate, bis da Entwicklerteams von Kunden oder Partnern fit gemacht werden können. Und wir haben gesagt, das wollen wir in weniger als 2 Wochen haben, im Idealfall eigentlich nur in 2 Tagen. Und mittlerweile haben wir Tausende von zertifizierten Entwicklern da drauf, die alle in einer Woche auf den Produkten fit sind. Das, was immer noch zu tun ist, und da gebe ich dir recht, ist, du musst dir überlegen, was möchtest du bauen? Wie sieht dein Kundenerlebnis aus? Das ist ähnlich wie bei Lego. Ich kann natürlich aus den Steinen etwas zusammensetzen, was vielleicht auf den ersten Blick nicht für alle Zielgruppen entsprechend ansprechend ist. Da brauche ich ein gewisses Verständnis, aber das übernimmt ohnehin in der Regel eine Designagentur, um zu gucken, okay, kommt da der Look and Feel und die Funktionalität entsprechend bei den Endkunden an.
Das Erste, was man sieht, wenn man bei euch auf die Webseite kommt, sind die sogenannten Mach-Principles. Ne? Magst du die nochmal erklären? Die scheinen ja dann entsprechend sehr wichtig zu sein. Ne?
Ja, die sind insofern wichtig, als dass dadurch, dass sehr, sehr viele Anbieter natürlich am Markt sind und auch für den Kunden oder unsere Kunden die Differenzierung manchmal nicht so ganz klar ist, wer unterscheidet sich eigentlich wie, haben wir vor 2 Jahren eigentlich unter gleichgesinnten Technologieanbietern diese sich ähnlichen Prinzipien unterworfen haben, gesagt, Mensch, warum gründen wir hier nicht eigentlich etwas wie eine Art Verein, unabhängig, der uns auch nicht gehört? Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir sind selbst da mittlerweile auch nur noch Mitglied, nicht mal irgendwie mehr direkt im Beirat, der als offene Plattform sich versteht, wo jeder, der sagt, wir machen, und jetzt kommen wir zu diesem Begriff, der in der Cloud seine Produkte entwickelt und das Ganze über sogenannte APIs, das entspricht diesem Lego-Bausteinmodell. APIs sind Programmierschnittstellen, die übers Web, also übers Internet, abgerufen werden können, bausteinartig, und dann kann ich mir das zusammensetzen, so wie es für mein Geschäft genau gerade richtig ist. Der das halt nutzt. Also Mach steht für Microservices, APIs, Cloud und Headless. Das sind dann sozusagen die Komponenten darunter. Das dient aber einem, auch wenn es sehr, sehr technisch ist, einem Unternehmenszweck, nämlich dass ich nicht mehr so wie früher, wenn ich große monolithische Unternehmenssoftware eingekauft habe, wo ich einfach ein Riesenpaket bekommen habe, von dem ich nur 10% nutze, 90% aber mitzahlen muss und die mir eigentlich immer in der Nutzung hinterherhängt wie so ein schwerer Rucksack, den ich hinten dran ziehe, dass ich das nicht machen muss, sondern dass ich wirklich nur von jedem Hersteller die Bausteine und Funktionalitäten beziehe und auch einsetze und alles andere als Rattenschwanz da nicht dran habe und auch keine Abhängigkeit habe. Und was ist dann beispielsweise ein weiterer Vorteil neben den Kosten und neben der Skalierbarkeit? Wenn ich eine Änderung machen möchte, ja, dann muss ich keine Angst haben. Du hattest vorhin dieses Formel-1-Boxen-Stop-Beispiel gegeben. Oh, ich schraube da an einem Rad rum oder irgendwie an dem Motor ist gerade was. Dann kann ich da auch wirklich ran und muss nicht Angst haben, dass der Blinker auf einmal nicht mehr geht oder die Lenkung, weil alles miteinander zusammenhängt, sondern ich kann jede einzelne Komponente für sich sehr, sehr schnell anfassen, ändern, erweitern und austauschen. Und wenn man sich, nur um mal eine Zahl zu nennen, Amazon anschaut, die machen alle 2 Sekunden ein Update und bringen dort eine Neuerung raus in der Plattform. Ja, das ist natürlich nicht immer etwas, was direkt beim Endkunden sofort sichtbar ankommt, aber alle 2 Sekunden kommt da eine neue Funktionalität ins Produktivsystem rein.
Ist ja krass. Ja,
das Negativbeispiel, das ist jetzt schon ein paar Jahre alt und die haben es dann auch behoben, nämlich auch mit einer Mach-Architektur, die sie sich selbst gebaut haben, ist in den USA Best Buy. Dort einer der größten Wettbewerber, beziehungsweise Amazon wurde halt größer als Best Buy. Der größte Best Buy ist eine große Elektronikkette, hierzulande vielleicht vergleichbar mit Mediamarkt Saturn. Best Buy wollte nur den Kaufen-Button mal ein paar Pixel verschieben, einfach nur nach rechts. Da gab es eine Designagentur, die da gesagt hat, wenn ihr das macht, dann habt ihr ein paar Prozente höhere Conversion Rate im Warenkorb. Das ganze Projekt, diese kleine Änderung, was ja nicht mal eine Programmiersprache ist, sondern nur Layout, das hat 9 Monate gedauert, 60 Leute in Anspruch genommen, $1.5 Millionen gekostet. Und das Schlimmste daran ist, sie konnten keine einzige andere Änderung in der gleichen Zeit machen. Sondern wenn man sich dann die Performance von Amazon, die noch mehr Elektronik verkaufen als Best Buy, in dem gleichen Segment anschaut, die können dann natürlich viel schneller auf Kundenanforderungen reagieren. Mhm. Wenn man halt darunter eine andere Art von Motor und Setup hat, an das man auch wirklich ran kann.
Ja. Ist ja Wahnsinn. Du, jetzt müssen wir nochmal über eure Finanzierungsrunde sprechen, aber bevor wir darüber reden, kannst du vielleicht einmal nochmal deinen Blick auf den Gesamtmarkt, also du bist ja, man merkt ja gerade, total tief drin, logischerweise. Wie siehst du denn so diese gesamten Kontinentalplatten gerade, die sich da so, weiß nicht, gefunden haben oder verschieben? Also wir haben ja jetzt gerade so ein paar große Namen schon genannt. Der Markt wahrscheinlich insgesamt ist noch total stark am Wachsen, ne?
Ja, also ich bin da, ich glaube, dass wir gerade mal an der Oberfläche irgendwie von dem Eisberg da irgendwie halt kratzen. Zum einen ist es so, dass wir aktuell, je nachdem, wen man da fragt, bekommt man ein bisschen unterschiedliche Zahlen, auch abhängig von der Region. Aber ich glaube, dass wir so in Europa und den USA irgendwo bei 25% Online-Anteil am Retail-Umsatz uns irgendwo bewegen. Das heißt, wir haben jetzt von 1995, 96 an rechnen, haben wir jetzt knapp 25 Jahre gebraucht, um auf 25% zu kommen. Mhm. Das Ganze wächst natürlich jetzt deutlich schneller. Auch die Pandemie hat mit all ihren ganzen negativen Sachen dort auch gezeigt, okay, wenn es zu Veränderungen kommt, auch an anderen Stellen, dann sehen wir das im Handel, dass doch online noch viel, viel mehr funktionieren kann und auch wird. Und ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten 6-7 Jahren auf 50% hier wahrscheinlich kommen werden als Anteil. Das heißt, wir werden in einem Viertel bis Fünftel der Zeit nochmal das gleiche Wachstum sehen. Und das wird wahnsinnig viele Herausforderungen auf technischer Seite mit sich bringen. Nicht nur bei den, würde man sagen, Handelstechnologien, die das Kunden, das Shopping-Erlebnis ermöglichen, wie wir. Natürlich auch im Bereich Logistik Customer Service und vielen anderen Stellen. Der Markt wächst weiterhin rasant. Selbst wenn man sagt, das, was der Dirk da sagt, das unterschreibe ich nicht so ganz, das dauert mindestens 10 Jahre. Dann würde ich sagen, das ist auch egal. Dann reden wir hier nochmal von einem Marktvolumenwachstum alleine im Softwarebereich von 15 bis 20 Milliarden an zusätzlichen Ausgaben nur in diesem Segment halt drin, was im Bereich Technologie halt geht, ob das nun im Bereich Fulfillment, Logistik oder Shopsystem ist. Und zum anderen sehen wir auch gleichzeitig, du hattest es, glaube ich, schon so genannt, sehr, sehr große Verwerfungen oder Umwerfungen. Das ist meiner Meinung nach gar nichts Neues, sondern immer der Zyklus, dass was Neues das Alte ablöst. Ja, in den meisten Fällen ist es ja nicht so, dass die erste Welle der Systeme, die das möglich gemacht hat, gleichzeitig auch bei der zweiten dabei ist, die das Ganze neu aufkrempelt. Deswegen sehen wir eine Reihe neben uns junger Unternehmen, die auch versuchen, jetzt in diesem Markt Fuß zu fassen und sich da ausprobieren. Und meiner Meinung nach werden wir da auch noch viele weitere sehen. Das, was sehr interessant ist, ist, dass wir immer mehr Spezialisten sehen. Also während wir uns da noch einen vergleichsweise großen Scope halt haben an Themen, die wir versuchen zu bedienen, gibt es jetzt wahnsinnig viele Startups, die sehr, sehr schnell wachsen, die nur eine ganz bestimmte Funktionalität bedienen. Zum Beispiel die richtige Preisfindung von einem Produkt oder die beste Promotion anzubieten oder nach dem Kauf das beste Post-Shopping-Experience zu ermöglichen, nämlich einfach besseres Tracking, wann kommt mein Paket wirklich an, vereinfachtes Retourenmanagement und so weiter. Und ich glaube, dass wir da einfach sich noch sehr, sehr viele Chancen bieten werden, für Unternehmen dort Fuß zu fassen.
Die Beispiele, die wir jetzt gerade besprochen hatten, sind ja wahrscheinlich weitestgehend reine E-Commerce-Unternehmen, ne? Also Flaconi oder ich weiß nicht, wahrscheinlich bei Audi könnte man jetzt schon drüber streiten oder kannst du vielleicht mal erzählen, ob das dann auch in den Retail reingeht. Wie wichtig ist denn für euch das ganze Thema Omnichannel?
Super wichtig. Also ich nehme jetzt, mal gucken, wir haben John Lewis beispielsweise in England.
Tiffany's hast du genannt, ne?
Tiffany's, genau, natürlich auch. Bekannt für ihre Läden, ein Ulta Beauty nach Sephora, glaube ich, die größte Beauty-Kette in den USA, also sowas wie Douglas beispielsweise hier ist, Lego, jetzt hatten wir Lego als Bausteine schon genannt, Lego selbst läuft bei uns auf der Plattform drauf, die haben auch sehr, sehr viele eigene Stores weltweit. Es ist essentiell, ich glaube auch nicht, dass die Ladengeschäfte verschwinden werden. Also ich bin jetzt keiner, der irgendwie glaubt, online ist jetzt irgendwie das heilige Mittel. Ich glaube nur auch nicht dran, dass Ladengeschäfte sozusagen Mikroleger für Selbstabholung sind. Das macht wenig Sinn und das ist einfach nicht von langer Dauer mehr, dieses Geschäftsmodell. Und da muss man einfach schauen, es ist auch nach Produktkategorien sehr, sehr unterschiedlich. Zu deiner Frage zurück, wir sehen beispielsweise auch Fälle, ich nehme jetzt mal ein Wawa, die kennt man hier nicht so, als Kette eher an der Ostküste von Amerika. Die bauen sogar ihr eigenes Kassensystem in Kombination mit unserer Technologie, weil sie sagen, wir müssen einfach das so weit miteinander verheiraten, dass eigentlich alles nur noch eine Plattform ist, unten drunter. So weit gehen andere nicht, da sind wir dann ins POS direkt integriert, aber natürlich laufen dann auch die Apps da drauf, die Shopping-Apps, ob das dann Click-and-Collect-Modelle ermöglicht oder auch einfach nur zeigt, okay, wo ist jetzt irgendwie, ist es für mich schneller, dass ich das Produkt innerhalb von 24 Stunden nach Hause geliefert bekomme oder ist vielleicht ein Laden in der Nähe, der den Bestand von dem Produkt, das ich da habe, auch wirklich vor Ort habe und dann kann ich es einfach reservieren. Ne? Also es sind ja unterschiedlichste Anwendungsfälle, die sich alle miteinander verknüpfen. Nur das, was man vor 4-5 Jahren dazu noch gemacht hat, war halt häufig, dass das eigene Applikationen waren. Also der Online-Shop auf der Webseite war ein eigenes System. Die Shopping-App, dann auf dem Smartphone hatte ein eigenes System und eine eigene Datenbank dahinter und dann hatte ich noch POS. Und wenn ich dann irgendwie Bestände abgleichen möchte, dann gab es darunter irgendwie im Hintergrund eine große Data Warehouse und eine Datenkonsolidierung. Und das macht im Zeitalter von hochperformanten Cloud-Technologien unserer Meinung nach keinen Sinn mehr. Da kann ich alles aus zumindest in der Ebene darunter in Echtzeit über eine Plattform anbieten und da kommen wir dann wieder ins Spiel.
Ich finde, wenn man dir zuhört, das klingt so, als seid ihr A, total tief drin schon, also wirklich mit einer breiten Kundenbasis und habt auch einen totalen, Rückenwind. Ne? Also klingt so, als vielleicht kannst du mal sagen, wo ist denn bei euch überhaupt so das Limit? Wie groß kann das mal werden? Oder seid ihr eigentlich dann für die großen Player, denen ihr jetzt gerade vielleicht so ein bisschen auch das Wasser abgrabt, seid ihr da demnächst mal ein spannendes Übernahmetarget?
Ja, das ist, in die Sterne können wir da auch schlecht gucken, sozusagen. Also ich glaube, wir sind jetzt nicht sehr darauf aus, dass wir kurzfristig übernommen werden. Ne? Mhm. Ich glaube, wir haben mittlerweile auch, man sieht es jetzt auch in der Excel-Runde, in der Bewertung, eine Unternehmensgröße erreicht und wir wachsen halt sehr, sehr schnell weiter, dass auch diese Zahlen sich immer da schnell abnutzen, wo man da jetzt auch nicht mehr irgendwie leicht für jeden zu haben ist. Weil das da doch irgendwie für den einen oder anderen vielleicht dann ein bisschen zu teuer wird. Das weiß ich nicht, ist aber auch gar nicht so sehr unser Ziel. Ich glaube, wir sind da eigentlich ganz gut aufgestellt, aktuell eigenständig, haben uns ja, das ist vorhin angesprochen, mit Frontastic gerade auf Produktebene oder im Portfolio dort noch weiter verstärkt, sodass wir eigentlich eher gucken, wie können wir unsere Positionierung als Marktführer von moderne E-Commerce-Technologie eigentlich weiter ausbauen global. Was ist da für uns die beste Plattform? Und da ist zumindest jetzt eine Übernahme aktuell, glaube ich, nicht irgendwie unser favoriertes Szenario. Mhm. Von der Größe her ist das schwer zu sagen. Ja, ich glaube, dass es sicherlich möglich ist, dass wir da irgendwann in eine Region von 1 Milliarde Umsatz im Jahr gut kommen können. Vielleicht auch darüber hinaus. Ich glaube, man sieht an Shopify.
Also Innenumsatz jetzt nicht über eure Plattform.
Nein. Außenumsatz sind wir da schon lange drüber. Ja, dass wirklich Innenumsatz. Wir sind da jetzt, ich würde mal sagen, ein paar Monate vor dreistellig, insofern und haben eine sehr hohe Wachstumsrate. Insofern könnte man sagen, das ist jetzt nur eine Frage der Zeit, wobei das meiner Meinung nach Zeit da nur ein Faktor ist, sondern wir da schon sehr stark dran arbeiten müssen und vor allem auch sehr, sehr viele Leute brauchen. Das ist, und unser Wachstumshemmer ist eigentlich eher, wie schnell finden wir Personal weniger, wie schnell finden wir jetzt aktuell neue Kunden, um das Ganze umzusetzen. Und natürlich, wie können wir auch unsere Positionierung gegenüber dem Kunden weiter differenzieren und weitere Produkte launchen. Und dann kann das sicherlich sein. Ich glaube, man sieht an Shopify ganz gut, wo da das Limit ist, weil wir uns da eigentlich auch ganz gut differenzieren, man es aber trotzdem vergleichen kann, weil wir halt kein direkter Wettbewerber von Shopify sind. Also ein Kunde, der sich sowohl Shopify als auch uns anschaut. Ich will nicht sagen, das hat es noch nie gegeben, aber meistens ist dann einer von uns beiden verkehrt im Raum, weil wir ein sehr, sehr unterschiedliches Kundenprofil angehen mit einer sehr unterschiedlichen Problematik oder Herausforderung, die der Kunde hat, die beiden Unternehmen versuchen zu lösen. Ja, und dann aber in den jeweiligen Kategorien haben wir tatsächlich sehr, sehr ähnliche Zahlen. Wir haben ja mittlerweile auch ein sehr, sehr ähnliches Board, wenn man sich das anschaut.
Aha, wusste ich gar nicht.
Insofern ja, auch Insight ist entsprechend halt vor IPO bei Shopify mit drin gewesen, aha, auch mit dem gleichen Team sozusagen.
Ist ja cool.
Insofern hat man da Parallelen, aber natürlich haben wir andere Kundenbasis, ein anderes Produkt. Man könnte sagen, es ist beide Autos, aber für ein sehr, sehr unterschiedliches Problem. Mhm. Und
Du hast also Stichwort Leute, du hast mir im Vorfeld gesagt, ihr sucht 300 bis 400 Personen gerade, ne?
Mhm, das ist jetzt so aktuell für die nächsten 12 Monate eigentlich die Marschroute. Wir wachsen auch mit aktuell, ich würde mal so sagen, 25 etwa pro Monat neu. Aktuell beschleunigt sich aber der Bedarf. So, ich sage, na, wir könnten davon wahrscheinlich sogar 150, 160 in den nächsten 3 Monaten einstellen. Zumindest was intern in den Teams den Bedarf angeht.
Für den Standort München oder wo?
Nee, das ist tatsächlich global, wobei da der Schwerpunkt schon auf in Europa, auf Deutschland, UK, Niederlande liegt, auch wenn dann in anderen Ländern wie und Spanien, das kommt auch noch dazu. Wenn wir jetzt einen weiteren Development Hub eröffnen, wir gerade in Valencia, da kommt dann auch nochmal tatsächlich, planen wir da größere Teams aufzubauen. Aber sicherlich sind es in Deutschland, ich schätze mal schon so zwischen 70 bis 100 Leuten, Wahnsinn, die wir da planen. Weitere 100 etwa in den USA. Der Rest verteilt sich dann in Europa. Und dann haben wir noch ein kleines Team in APAC, in Singapur und in Australien aktuell, das wir aber auch ausbauen werden.
Und du hast die Bewertung gerade angesprochen. Ich habe versucht rauszubekommen, ob ihr tatsächlich jetzt ein Unicorn geworden seid oder nicht. Ich habe Mutmaßung darüber gesehen, aber in eurer Pressemeldung stand dazu nichts. Kannst du das kommentieren?
Ja, doch. Das ist sogar public gewesen. Auf Dollar-Ebene waren es etwas über 1,9 Milliarden.
Wahnsinn, ja. Hatte genau. Ich bei CB Insight so gesehen, ich wusste noch nicht, ob es stimmt, ja.
Nee, genau, also ist tatsächlich da die Bewertung, wobei das natürlich immer, ich glaube, da darf man sich nicht zu sehr dran hochziehen, das erstaunt einen dann selber, muss dann aber auch da, man bleibt da sehr, sehr schnell bodenständig, weil man sieht dann auch am nächsten Tag wieder, okay, was steht denn eigentlich alles an Arbeiten, um das überhaupt rechtfertigen zu können und wo möchte man da hin? Da wir bisher zumindest erstmal noch privat sind, wir sind jetzt nicht irgendwie an der Börse getradet, ist es natürlich auch ein in Teilen fiktiver Wert, weil ja jetzt Retail-Investoren da natürlich nicht irgendwie einsteigen können.
Ja, darf man sich trotzdem erstmal freuen, oder?
Absolut, absolut. Ja. Wir sind auch gerade was Kunden und Wachstum angeht, da sicherlich stolz drauf.
Ja. Wahnsinn. Und dann vielleicht nochmal ganz kurz, du hast ja zu den Zahlen von euch, ja, du hast ja vorhin gesagt, ihr macht so knapp dreistellig an Umsatz, dann hast du gesagt, ihr habt das Geld größtenteils noch auf der Bank liegen von der aktuellen Runde, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja? Zeitgleich habt ihr gerade eine große Übernahme.
Sogar noch von der Runde davor.
Guck mal, zeitgleich habt ihr gerade eine große Übernahme gestemmt. Kannst du das mal nochmal kurz in eine Gemengelage bringen?
Ja, absolut. Wir haben die Frontastic, kennen wir schon seit der Gründung, da die sich darauf spezialisiert haben, für modernere, nicht nur Commerce-Plattformen wie unserer, auch Content-Plattformen, also die Webseiten oder App-Inhalte bereitstellen können, dass sie dort ein Tool anbieten, nennt sich, ist alles immer Englisch, Composable Frontend-Plattform. Das heißt, die bieten ein Frontend an, mit der diese ganzen Lego-Bausteine, die wir beispielsweise anbieten und auch einige andere, schon vorgefertigt zusammengesetzt werden, um deutlich schneller und leichter ein hochwertiges Shopping-Erlebnis erstellen zu können. Das ist besonders interessant für Unternehmen, die sagen, Mensch, wir hätten gerne diese Flexibilität und Skalierbarkeit, aber uns fehlt ein bisschen die Zeit, als auch gerade die Notwendigkeit, diese Steine jetzt zu individuell zusammenzusetzen. Wir hätten gerne hier eine bestmögliche Empfehlung. Ähnlich, wenn ich jetzt irgendwie im Restaurant zum Koch sage, Mensch, deine Karte, die ist super, da sind so viele tolle Sachen drauf, aber jetzt gib mir mal deine besten 5 Gerichte. So kommt da ein Frontastic rein, ohne dass sie ihm aber oder dass sie den Kunden die Möglichkeit nimmt, das später komplett weiterzuentwickeln oder auch in die Einzelteile wieder auseinanderzunehmen und dann daraus etwas anderes zu bauen. Ich kann damit schneller launchen, also schneller einfach live gehen, ohne dass ich irgendwo unten drunter auf irgendetwas verzichten musste. Und wir hatten schon viele Kunden gemeinsam. Du hast von Flaconi mal angesprochen. Die sind beispielsweise ein gemeinsamer Kunde, Universal Music und einige andere. Und das hat als Partner für uns immer sehr gut funktioniert und wir haben gesehen, dass gerade auch in den USA die Nachfrage nach der Lösung sehr, sehr stark steigt. Und so kam es zu der Überlegung, Mensch, warten wir jetzt, bis Partner wie Frontastic in den USA selbst so weit sind, dass wir mit denen dort gut gemeinsam Vertrieb machen können, oder können wir denen irgendwie unter die Arme helfen? Und so kam es eigentlich dazu, dass wir gesagt haben, Mensch, passt das etwas, also passt das als Lösung in unser Produktportfolio, dass wir zusätzlich und separat mitverkaufen können? Und das ist eigentlich ganz wichtig, dass die Produkte eigenständig bleiben. Also wir wollen eigentlich, dass das Geschäftsmodell der traditionelleren Softwarefirmen, die das dann in sogenannten Suiten anbieten, hier gar nicht imitieren, weil wir sagen, ah, da bin ich zu sehr eigentlich in diesen Lösungen drin gefangen, sondern unseren Kunden halt sagen, Mensch, wir haben eine Vielzahl von Produkten hier im Portfolio. Die kannst du in Kombination nutzen, die kannst du aber auch einzeln nutzen. Jedes davon ist gut, solange es gut für dich ist. Und insofern wird Frontastic bzw. deren Plattform eigenständiger Markt bleiben. Wir werden da weiter in, oder nicht nur weiter, sondern deutlich mehr auch in die Anbindung von anderen Systemen investieren. Und jetzt aber auch schauen, dass wir das Ganze sehr, sehr schnell internationalisieren, also verstärkt in die USA und nach Asien auch bringen.
Und dann nochmal kurz zu eurem Cap-Table. Ist ja ein spannender Cap-Table. Über die letzten beiden Runden haben wir schon gesprochen, Excel und davor Insight Partners, die, glaube ich, in der, ich weiß gar nicht, Series B sind die rein, ne? Die haben davor eine Private Equity Runde stand hier noch gemacht, ne? Aber HTGF ganz früh dabei, Astutia Ventures und Bayern Capital. Das ist ja auch schon mal toll, dass da irgendwie so zwei, das klingt so mehr oder weniger nach öffentlichen Geldern fast, ne? Die dann bei euch investiert haben.
Genau, genau. Die waren sehr früh dabei, wo man sagen muss, wir hatten vor 2010 schon an Shop-Technologien gebastelt. Da waren die als Investor schon mit dabei. Und als wir dann 2010 gesagt haben, Mensch, lass uns das Ganze nochmal ganz anders angehen und kein Webshop-System bauen in der Cloud, sondern ein komplettes Betriebssystem, mit dem wir die Themen, die wir vorhin schon abgedeckt haben, ohne jetzt da nochmal drauf einzugehen, umsetzen können. Zu dem Zeitpunkt waren die mit dabei, als wir das Ganze gepivotet hatten. Uns war dann aber allen 2013 klar, dass das weiter, dass das weitere Wachstum, auch gerade um das Ganze dann schnell internationalisieren zu können, von denen nicht mehr gestemmt werden kann. Die waren da sehr hilfreich für uns im Bau des Produktes und der Technologie, dass wir das Ganze anschieben konnten. Und dann war es so, dass 2014 die Rewe mit reinkam als strategischer Investor. Die sind da nämlich Kunde geworden, als sie damals ihren Lieferservice neu gebaut hatten. Da haben die gesagt, Mensch, das ist eigentlich genau das, so wie wir es uns selber bauen würden mit unserer Digital-Unit. Wir möchten hier gerne Kunden werden und möchten irgendwie investieren. Und in dem Zuge hatten die damals den Frühphasen-Investoren aus der Seed-Runde die Anteile abgekauft oder Shareholder, hatten mit uns dann die Series A gemacht, mit der wir dann gleich in die USA gegangen sind. Das war dann Ende 2014, Anfang 2015. Und dann haben wir, wie gesagt, jetzt genau vor 2 Jahren dann den Cap Table weiter aufgebrochen, gesagt, okay, mit dem Rückenwind und mit dem Wachstum, mit der Größe und Relevanz brauchen wir hier Partner an Bord, die einfach schnell wachsende Tech-Unternehmen, die global unterwegs sind. Und bei uns mit reinpassen, die einfach an Bord holen.
Ja, sag mir bitte nochmal einen Satz zu Rewe, weil das, ich finde das super spannend. Die sind sehr zurückhaltend irgendwie bei ihren Investments. Ich habe gesehen, 2013 haben sie investiert in Home24, dann 2015 in Barzahlen und dann außer Flink und Trigo nur noch in euch. Ja? Die haben 3 Runden mitgemacht. Ich nehme die als Investor gar nicht so richtig wahr, aber wie ist die Zusammenarbeit mit denen?
Ich würde sie auch gar nicht als klassischen Investor bezeichnen. Ich glaube, die sind da eher opportunistisch. Es ist jetzt nicht, dass die da irgendwie ein eigenes Venture-Office haben, das sich nur diesem Thema widmet. Das, was eine Rewe hat und was sie auszeichnet, ist, dass sie, und das war kurz vor dem Investment bei uns damals passiert, dass sie mit dem mit der Gründung der Rewe Digital ein Top-Team aufgebaut haben und auch ein sehr, sehr ungewöhnliches Team für einen deutschen Handelskonzern. Sie hatten sich damals mit dem Robert Zores als CTO, der unter anderem sogar am MIT, ich weiß gar nicht mehr, wann Robert das gemacht hat, ich würde mal sagen Ende der 80er, frühe 90er Java Enterprise mitentwickelt hat, lange bei Sun war, bei AOL als CTO, bei der Scout-Gruppe. Den hatten sie dann reingeholt, um das auf der technischen Seite aufzubauen. Ganz früher war noch ein JJ van Oosten dabei, der das Ganze von der geschäftlichen Seite gemacht hat, der bei Tesco und Kingfisher Digitalisierung davor vorangetrieben hat. Johannes Stegmann, der jetzt heute bei Fressnapf ist, und ein Christoph Elze. Das war so das Team. Und Christoph dann als Retail- und Strategieexperten. Und die hatten gesagt, wir müssen uns hier ganz anders aufstellen, viel digitaler sein. Und dafür können wir viele Sachen selber entwickeln, aber vielleicht nicht alles. Und manche Sachen, da nutzen wir nur die Produkte, in andere investieren wir. Mhm. Und da wir so eine strategische Komponente waren, gesagt worden, Mensch, dann sind wir als Betriebssystem da überall unten drunter. Und wir waren ja damals wirklich klein, ne? Also hatten ja kaum Umsatz, waren 25 Leute und haben gesagt, okay, wenn wir das machen, dann möchten wir hier auch mit einsteigen. Und gerade dieses Team, das dann auch die haben ja den Lieferservice dann hochgehoben, ein riesen Team aufgebaut, eigentlich die Rewe komplett neu digitalisiert, auch mit Unterstützung halt vom Vorstand von Lionel Zug und Jan Kunert und Co., ja auch, also wenn ich jetzt, wenn ich Jan da jetzt nicht nenne dann und er den Podcast hört, dann ist er da wahrscheinlich beleidigt, aber Lionel selber ist ja auch ein wahnsinnig junger CEO für so einen großen Handelskonzern. Ja. Ich weiß gar nicht, wie alt Lionel ist, der ist ja auch 45, 46 oder so. Da ist ein sehr, sehr junges Denken im Unternehmen da und auch ein sehr, ich würde mal sagen, progressives. Jetzt nicht nur nicht veränderungsscheu sind, sondern im Gegenteil veränderungswillig, im Interesse halt, okay, was ist das Beste für die eigenen Kunden, was ist das Beste für Unternehmen und das aber mit einem langfristigen Fokus. Und so hatte das gut reingepasst. Es ist aber total untypisch. Also eigentlich würde ich immer sagen, Mensch, so ein Strategen als Investor macht das doch lieber nicht. Bei uns war es so, dass aufgrund der Akteure, die da waren, wir ein relativ gutes Gefühl hatten, dass das funktioniert, weil wir uns auch alle von Beginn an zusammengesetzt haben, gesagt haben, hier die Commerce Tools. Unser Ziel ist hier, ein großes Technologieunternehmen aufzubauen und das weltweit. Wir haben hier keinen Innenfokus sozusagen Richtung Shareholder. Wenn ihr da als Rewe auch Lust drauf habt und uns dabei unterstützen wollt, das zu machen, dann ist das total super. Und wenn nicht, dann ist das auch okay, aber dann passen wir halt nicht zusammen. Ja, und da war halt allen Beteiligten, haben gesagt, nee, das wollen wir ausprobieren. Und das ist dann, man ist ja früher, also zu Beginn weiß man ja immer nicht, geht das Ganze gut. Jetzt hinterher betrachtet, war das natürlich genau die richtige Entscheidung.
Ja, also wir könnten jetzt wahrscheinlich noch sogar ausführlich mal über Fehler sprechen, die ihr gemacht habt. Aber mit Blick auf die Uhr müssen wir tatsächlich zum Ende kommen, Dirk. Vielleicht machen wir dazu nochmal eine separate Folge mal irgendwann.
Sehr gerne.
Ich glaube, so Learnings zu teilen hinterher.
Die Liste ist lang.
Ja, genau. Ne? Also von Dingen, die man richtig und vor allem die man falsch entschieden hat. Das ist, glaube ich, wirklich sehr spannend. Vielleicht nochmal kurz zum Abschluss, wenn du jetzt mal in die Zukunft doch nochmal gucken könntest, so in 2 Jahren, was würdest du sagen, wo steht ihr da?
Also ich glaube, dass wir in 2 Jahren in den USA noch deutlich relevanter sein werden, als wir es jetzt schon sind. Es läuft ja beispielsweise AT&T bei uns auf der Plattform. Ne? Also jedes zweite iPhone, das in den USA verkauft wird, glaube ich, wird am Ende der Verkauf über unsere Plattform ermöglicht. Aber ich glaube, dass wir, was die Breite der Kunden angeht, dort noch einen größeren Markteinfluss haben werden. Sicherlich Europa weiter wächst und wir aber auch in Asien, bisher sind wir vor allem in Australien, Neuseeland da sehr, sehr stark unterwegs, dort noch in der einen oder anderen Region zumindest mal erste Erfolge vorweisen können, aber auch uns als Technologieunternehmen hoffe ich mir zumindest, wir eine noch deutlich größere Substanz geschaffen haben, sowohl für den Wirtschaftsstandort Deutschland, als aber auch insgesamt mit der Positionierung auf moderne Handelstechnologien für Unternehmen.
Super. Cool. Du, dann sind wir von meiner Seite aus durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
Ach, ich glaube, da gibt es immer vieles, worüber man sprechen kann. Mhm. Internationalisierung, warum USA und nicht erstmal hier oder so. Aber das können wir dann auch irgendwie uns für einen weiteren Podcast irgendwo mal aufheben.
Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
Dirk, super. Dann haben wir ja noch eine Kooperation mit OMR Reviews. Jeder unserer Gäste stellt ein Lieblingstool vor oder ein Tool, das sie gerne benutzen. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
Ja, für mich ist das ganz altbacken. Nämlich, das ist mittlerweile nach Wunderlist, nachdem das von Microsoft übernommen wurde, leider ist es zum Nachhalten von persönlichen Aufgaben immer noch Evernote, überraschenderweise, weil ich das einfach über alle meine Geräte, ob es das MacBook ist, das iPhone, das iPad, wenn ich unterwegs bin, sehe, was ich noch zu tun habe. Also ich mache mein To-Do-Listen-Management tatsächlich für die dringendsten Sachen noch darüber und als auch meine Notizen, damit ich jederzeit irgendwie, wenn ich mal irgendwie was gefragt werde und dann schnell was zur Hand brauche, das halt abrufen kann.
Ja, ist bei mir genauso. Ich bin auch ein Evernote-Junkie, aber ich habe hier im Podcast schon mehrere Leute gehabt, die dann von Evernote auf Notion gewechselt sind. Das werde ich mir demnächst mal angucken. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Kenne ich auch, habe ich auch auf der Liste, habe es aber noch nicht ausprobiert.
Ja, geht mir genauso. Da können wir uns mal austauschen dazu.
One More Thing wurde präsentiert von
OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15€ Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/insider.
Dirk, das war ganz hervorragend. Vielen, vielen Dank. War sehr spannend. Und dann freue ich mich, wenn wir uns zu einer Fortsetzung nochmal verabreden und dann wirklich über zum einen Internationalisierung, über Strategie und dann vielleicht vor allem über die Fehler sprechen, die gemacht wurden. Ich glaube, darüber kann man am meisten, davon kann man am meisten lernen, ne?
Sehr gerne. Freue ich mich drauf. Machen wir.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
So, das war's. Das war Dirk Hörig, der CEO und Co-Founder von Commerce Tools. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ein wirklich sehr, sehr cooles Gespräch, finde ich sehr fundiert. Und natürlich, wie gesagt, nochmal Glückwunsch, eine 1,9 Milliarden Bewertung. Das kann sich wirklich sehen lassen. Ihr habt es ja mitbekommen, ich habe mich mit Dirk verabredet, wir werden ein Follow-up machen, dann über die ganzen Fehler, die gemacht wurden. Das ist natürlich auch super spannend, denn es ist ja klar, das Startup-Leben ist eine Achterbahn und ja, da geht's auf und ab und man macht eben vieles falsch und kann natürlich dann in solchen Gesprächen auch von den Besten lernen. Also von daher freue ich mich auf die Fortsetzung und ich freue mich auch, wenn ihr nachher wieder einschaltet. Wie gesagt, um 16 Uhr geht's hier weiter mit Nina Weidenauer, meiner lieben Kollegin, die dann insgesamt 3 junge Unternehmen begrüßt, die sich jeweils in so 5 Minuten vorstellen, noch ganz am Anfang ihrer Karriere stehen, große Ideen haben, total motiviert sind und ja, von daher sich wahrscheinlich alle freuen, wenn ihr den einen oder anderen mal kontaktiert oder weiterempfehlt oder wie auch immer. Also auf jeden Fall ein cooles Format, lasst euch das nicht entgehen. Das dann wie gesagt um 16 Uhr. Bis dahin erstmal alles Gute und ja, euch noch einen schönen Tag. Ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.